Vertrauensvolle Zusammenarbeit, ein Konzept mit Zukunft? Das Recht des Stärkeren hat wieder Konjunktur in der Welt. Die regelbasierte Ordnung, in der weitgehend Verlass auf Partner herrschte, die ist offenbar passé. Gilt das auch für andere Ebenen menschlichen Zusammenlebens? Und ist Pessimismus überhaupt angebracht? Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik Bonn und Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck, ist Co-Autor eines Buchs, das sich mit Kooperation und Vertrauen in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben befasst. Guten Tag, Herr Professor Sutter.
Guten Tag, Frau Matthai.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Herr Professor Sutter, Sie erforschen seit mehr als einem Vierteljahrhundert Vertrauen und Kooperation. Hängt beides denn unabdingbar miteinander zusammen?
Also das Wort unabdingbar würde ich vermutlich streichen, aber beides hängt sehr, sehr wichtig zusammen. Kooperation funktioniert in ganz vielen Situationen vor allem deswegen, weil man darauf vertraut oder auch erwartet, dass es eine andere Person in einem Team auch tut. Über diesen Kanal hängen beide Aspekte zusammen.
Wenn nun international das Recht des Stärkeren gilt, also das Gegenteil von Kooperation, wie ich vermute, was heißt das denn dann für das Grundvertrauen in internationale Beziehungen?
Kurz gesagt, das ist sehr, sehr schlecht. Ganz einfach, weil wir über Vertrauen Planbarkeit bekommen, über Vertrauen Verlässlichkeit bekommen, über Vertrauen auch Stärke durch Kooperation bekommen. Und wenn jetzt das Recht des Stärkeren durchgesetzt wird von manchen Leuten, dann bedeutet das, dass man Verbindungen, die eigentlich zum Vorteil aller sein könnten, cuttet. Und das ist schlecht.
Was ist denn die Folge?
Naja, die Folge ist natürlich ein größeres Misstrauen. Die Folge ist, dass wir sehr, sehr viel mehr Anstrengungen wieder brauchen müssen, in der internationalen Politik ins Gespräch miteinander zu kommen, Lösungen zu finden, die für alle tragfähig sind. Und da ist die Haltung, dass der Stärkere ganz einfach sich nimmt, was er gerne hätte, der falsche Weg leider.
Führt das dann also zur Aufkündigung der Kooperation?
In vielen Fällen ja. Insbesondere ist ganz schlecht, und das wissen wir aus der Kooperationsforschung, wenn jemand mit schlechtem Beispiel vorangeht, dann findet das normalerweise Nachahmer. Und in diesem Fall wird das vermutlich auch so passieren.
Aber gibt es denn nicht auch den Gegeneffekt, also dass einige sich enger zusammenschließen?
Ja, erfreulicherweise. Also wenn Sie Konkurrenz oder Wettbewerb haben, dann innerhalb einer Gruppe führt das oft zu größerer Kohäsion. Wenn wir Glück haben, ist das eine der Nebenwirkungen der aktuellen transatlantischen Schwierigkeiten, die wir haben, dass die Europäische Union stärker zusammengeht. Im Moment, würde ich sagen, hat auch die Veränderung in Ungarn möglicherweise ein Signal, dass das auch möglich sein wird in den nächsten Jahren, dass es besser läuft. Aber deswegen hätten wir eigentlich nicht die Schwierigkeiten über den Atlantik gebraucht.
Dass es im internationalen System, dass das Recht des Stärkeren da wieder so stark ist, das geht einher mit Nullsummendenken. Ja. Das Motto ist dann, dein Gewinn ist mein Verlust. Ja. Geht diese Rechnung tatsächlich immer auf?
Nein, eben nicht. Das Leben ist erfreulicherweise ein Positivsummenspiel in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es auch Situationen wie Nullsummenspiele. Aber der entscheidende Punkt ist, sobald sich dieses Nullsummendenken durchsetzt, praktisch versucht man eigentlich nur mehr anderen Leuten was wegzunehmen, weil man glaubt, das wäre die einzige Chance überhaupt, Wohlstand zu bereichern, sich selber besser zu stellen. Das klassische Beispiel aktuell sind die ganzen Handelsstreitigkeiten, die wir haben. Wir wissen seit 200 Jahren, dass alle Parteien davon gewinnen können, wenn wir freien Handel haben. Und jetzt kommt leider Donald Trump daher und sagt, Moment, aber ich mache jetzt da hohe prohibitive Zölle, damit es uns besser geht. Und dabei schadet das sowohl seinen Wählern im Mittleren Westen als auch allen anderen, die am Handel beteiligt sind.
Aber ist das vielleicht auch abhängig vom jeweiligen politischen System? Ich stelle diese Frage deswegen, weil Wladimir Putin zum Beispiel immer noch an der Macht ist, seit mehr als 2 Jahrzehnten, obwohl sein Regime Meinungsfreiheit und demokratische Rechte der eigenen Bürger missachtet und auch zum Beispiel einen Krieg führt, nicht den ersten, der das Leben vieler russischer Soldaten kostet. Was mich vermuten lässt, der Schaden ist vielleicht größer, je demokratischer das System ist?
den letzten Gedanken hätte ich nicht ganz so gesehen irgendwie. Also als Volkswehr kann ich jetzt natürlich nichts dazu sagen, warum Putin seit 2 Jahrzehnten an der Macht ist. Aber dahinter steckt natürlich ein Machtapparat, sowas wie auch Unterdrückung von anderen Meinungen. Dahinter steckt klare eine Beschränkung der Pressefreiheit. Logischerweise, wenn Sie Propaganda 20 Jahre lang machen können, dann haben Sie einen Einfluss auf die Meinung der Leute und da können Sie viele Dinge machen, die man eigentlich nicht machen sollte. Und das erklärt zum guten Teil, warum er immer noch dran ist.
Ja, und das lenkt mich nun wieder auf die USA, denn Basis dieses Rechts des Stärkeren ist zwar militärische Hardpower, genau wie Putin sie besitzt, aber die USA haben die seit Jahrzehnten auch mit einer enormen Softpower kombiniert. Sie waren Vorbild durch Kultur und Werte. Was sagt Ihnen als Verhaltensökonom diese Kombination?
Ja, das ist das, was uns im Moment, glaube ich, so stark überrascht irgendwie, weil wir nach dem Zweiten Weltkrieg in Mitteleuropa im Wesentlichen die USA als Vorbild hatten, im Lebensstil, als auch natürlich haben wir uns darauf verlassen, dass sie unsere Sicherheit regelt und garantiert letztlich. Und das macht die Sache jetzt so eigentlich überraschend, weil wir bis vor wenigen Jahren gedacht haben, einen stabilen Partner im Weißen Haus zu haben. Und seit Donald Trump da herrscht, ist es nicht ganz so stabil leider. Und das, wie wir eingangs gesagt haben, kann das natürlich helfen, dass die EU sich darauf besinnt, okay, was können wir jetzt machen, um selber stärker zu werden? Heißt zum Beispiel den Finanzmarkt zu vertiefen, die Integration da in Europa ist immer noch ausbaufähig. Im Handel auch auf andere Regionen der Welt zu achten, Indien, Mercosur in Südamerika. Also das sind Schritte, die tatsächlich dazu gedacht sind, die doch starke Abhängigkeit von den USA ein kleines bisschen zu mildern, aus dem Grund, weil man eben dieses Vertrauen eigentlich verloren hat über die letzten Jahre, dass die Amerikaner ein stabiler Partner an unserer Seite sind.
Herr Professor Sutter, kann man denn verlorenes Vertrauen, egal auf welcher Ebene man es verloren hat, eigentlich zurückbekommen?
Ja, allerdings, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Grundvoraussetzung ist, dass irgendeine der Parteien wiederum einen Schritt auf die andere zumachen muss und einen Vertrauensvorschuss geben muss. Also das finden wir ganz eindeutig in der verhaltensökonomischen Forschung. Dieser Vertrauensvorschuss ist der entscheidende Punkt. Sehr, sehr viele Menschen, ich würde mal sagen sogar die Mehrheit der Menschen, reagiert auf einen Vertrauensvorschuss mit der Haltung, dass man Ding zurückgeben, zurückzahlen muss. Das ist, weil es eigentlich fürs eigene Image ganz schlecht ist. Ja, da vertraut mir jemand etwas an und ich behalte alles für mich, ziehe den über den Tisch, lasse den hängen. Das ist etwas, was für das Selbstbildnis sehr, 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 sehr schlecht ist. Das heißt, wenn Sie verlorenes Vertrauen haben, da fällt es natürlich wahnsinnig schwer, dass Sie jetzt nochmal diesen Schritt auf den anderen zutun, aber das ist die einzige Möglichkeit. Denn wenn wir beide in der Ecke stehen bleiben, wenn wir einmal das Vertrauen wechselseitig verloren haben, dann wird es nie mehr aufgebaut werden können.
Aber könnte man Vertrauen nicht von Kooperation auch trennen? Sie schreiben ja in Ihrem Buch, Vertrauen sei gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtig, aber man kann doch auch alles juristisch regeln.
Nein, leider nicht. Lassen Sie mich auf einen ganz wichtigen Punkt kommen, den wir im Buch, Martin Kocher und ich, sehr ausführlich besprechen. Ganz konkret, gehen wir als Beispiel einen Arbeitsvertrag anschauen. Und zwar, Arbeitsverträge sind das, was wir Ökonomen, Verhaltensökonomen auch, als unvollständige Verträge bezeichnen. Also mein erster Vertrag bei der Max-Planck-Gesellschaft war im Wesentlichen so, Sie werden hiermit eingewiesen in die Stelle eines C3-Professors an diesem und jenem Institut irgendwie. Da steht zwar, wann ich anfangen soll, in welche Funktion ich anfangen soll und irgendwo steht auch, was ich verdienen würde, aber was nicht da steht, sind die ganz wichtigen Punkte. Also wie betreue ich Doktoranden, wie führe ich ein Arbeitsteam, wie kommuniziere ich unsere Ergebnisse in die Öffentlichkeit, wie bemühe ich mich, Verständnis zu schaffen, warum Grundlagenforschung wichtig ist und so weiter und so fort. Und diese unvollständigen Verträge sind eigentlich ein unglaublich großer Vertrauensvorschuss des Arbeitgebers in einen Arbeitnehmer, jetzt wie mich in diesem einen Beispiel, dass der das schon kann und dass es richtig gut macht. Und darum, wir können viele Dinge wirklich nicht regeln. Und es ist oft sehr viel effizienter, wenn wir es nicht tun. Also ich habe viele Sommer in der Glasfabrik meines Onkels gearbeitet und der hat mir immer wieder gesagt, weißt du Matthias, ich schließe meine Verträge im Wesen mit Handschlag und das war's. Da brauche ich nicht unseren Unternehmensjurist dabei, der Vertragspartner auch nicht. Und in der Regel klappt das auch. Aber richtig, und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Ausgangsfrage, er hat auch gesagt, Natürlich gibt es manchmal Streitigkeiten und zum Glück haben wir ein einigermaßen verlässliches Rechtssystem, wo wir dann tatsächlich auch mal Rechte einklagen können, wenn es ganz schief geht.
Das heißt also, man braucht auch Vertrauen in Institutionen.
Ganz unbedingt. Es ist unglaublich wichtig. Also allein das Vertrauen, dass wir Recht, beispielsweise Verträge schließen können und dass, wenn irgendwie was nicht gut läuft, dass wir da eine Rechtsinstitution wie eine Gerichtsbarkeit haben, wo jeder seine Rechte einklagen kann und auch vor dem Recht gleich ist, ist eine ganz unfassbar wichtige Grundlage für persönliches Vertrauen auch. Weil das erleichtert es natürlich. Ich kann im Grunde sehr viel risikofreudiger auf jemanden zugehen und versuchen, mit dieser Person ins Geschäft zu kommen. Zum Beispiel wir beide könnten das sein. Und wir können trotzdem darauf vertrauen, wenn es ganz schief geht, haben wir noch Institutionen, wo wir zumindest unsere Rechte versuchen können, geltend zu machen. Das heißt, beides bedingt sich. Und darum ist es eigentlich so ganz wunderbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir Rechtssicherheit ein ganz, ganz hohes Gut ist.
Das ist interessant, was Sie ausgeführt haben, denn mich erinnert das an Afghanistan und an den Aufstieg der Taliban in den Nullerjahren, die nämlich ein alternatives Rechtssystem geschaffen hatten, dem sich immer mehr Afghanen anvertrauten. Und das war ein ganz starker Faktor, warum diese Gruppe, die ja eigentlich sehr menschenfeindlich, menschenverachtend ist, auch wiederkommen konnte. Ein Kuriosum, nicht wahr?
Leider eben gar nicht so wirklich kurios, sondern durchaus auch historisch in vielen anderen Fällen belegbar. Also beispielsweise, um es jetzt ein bisschen zu überspitzen, das Vertrauen in die Mafia in Süditalien kommt zum Teil eben auch daher, dass es kein Vertrauen in den Staat und keine vernünftigen, gut laufenden Institutionen gab. Das bedeutet, wenn sie praktisch sowas wie einen rechtsfreien Raum schaffen, dann ist natürlich eine Gruppe, die mit ihren Regeln, ja, so furchtbar die sein mögen, die mit ihren Regeln eine gewisse Planbarkeit und Sicherheit schafft, ganz grundsätzlich ein Ersatz für solche fehlende institutionellen Regeln des Staates. Und das bringt uns zurück zu der vorigen Aussage, warum es so wichtig ist, dass wir tatsächlich Rechtssicherheit haben, ein gut funktionierendes Rechtssystem und die Unabhängigkeit des Rechtssystems verteidigen mit allen Mitteln.
So viel zum Vertrauen. Nochmal zur Kooperation, Kooperativität. Herr Professor Sutter, ist diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit dem Menschen eigentlich mitgegeben oder erwirbt er sie sozusagen im Laufe des Lebens?
Das ist eine spannende Frage. Es gibt ein paar Forscher auf der Welt, David Rand ist einer davon, die sagen, praktisch Kooperation ist angeboren im Sinne von, wenn ich jemanden unter Zeitdruck vor die Wahl stelle, zu kooperieren oder sie als Trittbrettfahrer zu halten, dann wäre die grundsätzliche Neigung, jene zu kooperieren. Diese Ergebnisse sind ein kleines bisschen umstritten. Ich würde mal sagen, was wirklich belegt ist, über seine kann man diskutieren, ob das wissenschaftlich wirklich hält, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber was wirklich belegt ist, ist, dass wir beispielsweise durch unsere Erziehung, durch unser Elternhaus tatsächlich Kooperation vorgelebt bekommen können und dann, weil der Mensch ein Wesen ist, das in vielen Fällen durch Imitation lernt, auch Kooperation weitergegeben wird an die nächsten Generationen. Was wir auch gefunden haben ist, und das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis, finde ich immer, dass Kooperation mit dem Lebensalter auch zunimmt, übrigens auch Vertrauen in anonyme dritte Personen, die wir nicht unmittelbar automatisch kennen können. Und das ist deswegen so spannend, weil es heißt, dass wir in unserer stabilen Gesellschaft lernen können, dass es sich auszahlt, anderen zu vertrauen, dass es sich auszahlt, mit anderen gemeinsam etwas versuchen zu gestalten durch Kooperation. Und das ist toll.
Gilt das denn für alle gesellschaftlichen Schichten?
Ja, grundsätzlich gilt das für alle gesellschaftlichen Schichten. Was wir ein bisschen sehen, ist, dass es einen leicht positiveren Zusammenhang bei höherer Bildung im Elternhaus zum Beispiel gibt, auf das Kooperationsniveau der Kinder. Aber grundsätzlich gilt das, was ich jetzt gesagt habe, für alle Schichten, ja.
Wenn das so ist, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten eher weniger Kooperativität vorgelebt bekommen und deswegen Defizit haben, dann sind sie also auch dadurch benachteiligt?
Antwort ist leider ja. Da haben Sie vollkommen recht. Und da muss man jetzt dafür einen kleinen Sprung ins Erwachsenenalter von den Kindern machen, um damit zu starten. Nämlich, es gibt spannende Arbeitsmarktstudien, die ganz einfach zeigen, im Arbeitsmarkt Erfolg hängt davon ab, dass man auch kooperativ ist. Das wirkt auf den ersten Blick als Gegenteil dessen, was viele Menschen vermuten, nämlich dass man nur mit Ellenbogen und Eigennutz und Selbstsucht nach oben kommt. Das zeigen die Daten überhaupt nicht. Und wenn man sich es genauer überlegt, ist das eigentlich auch naheliegend. Warum ist das so? Wir leben in einer sehr arbeitsteiligen, wissensteiligen Gesellschaft, wo, wenn Sie ein Team zum Beispiel zu leiten haben, die Fähigkeiten, Kompromisse zu finden, Interessen auszugleichen, die Standpunkte von allen mit einzubeziehen, auch mal Rücksicht nehmen auf jemanden, der vielleicht da oder dort noch Hilfe braucht, ist etwas, was kooperativere Menschen, die auf andere zugehen, die gemeinsam etwas erreichen wollen, natürlich sehr viel leichter als egoistisch klassische, die Ellenbogen einsetzende Personen. Und das heißt, dass wir durch, wir nennen das gerne auch Prosozialität, wir können auch sagen Kooperationsbereitschaft, auch im Arbeitsmarkt Vorteile haben. So, jetzt zurück zu dem, was Sie gefragt haben. Wenn wir leider sehen, und da gibt es mehrere Studien, die das zeigen, dass beispielsweise Kinder aus Familien, die weniger Geld verdienen, sehr viel schlechter ausgebildet sind wie andere, dass die grundsätzlich etwas weniger kooperativ sind. Das heißt nicht, dass sie nicht kooperativ sind, es geht hier um das weniger kooperativ sind, dass sie dann tatsächlich auch Startnachteile später im Arbeitsleben haben. Und darum ist es spannend, und darüber schreiben wir auch, dass es auch Interventionen gibt, wie in der, im Bereich Köln und Bonn haben das Forscher um Fabian Kosse herum gezeigt, dass wenn man mit Mentorenprogrammen die Kooperationsbereitschaft, das Vertrauen, die Prosozialität auch von Kindern aus Familien, die nicht ganz so gut gestellt sind, erhöhen kann. Und das bedeutet, dass wir diese Startnachteile später im Arbeitsleben zumindest reduzieren, wenn nicht sogar ganz ausschalten können.
Also wenn der Kooperative gewöhnlich erfolgreicher ist als der Unkooperative, wie erklärt die Wissenschaft, wie erklären Sie als Wissenschaftler dann, dass es ja auch Leute gibt, die durch Winkelzüge und Einschüchterung durchaus Karriere machen?
Genau das ist die Krux von Kooperation. Also Kooperation ist deswegen ein Problem, weil aus individueller Sicht habe ich immer einen Anreiz, nicht die Ärmel hochzukrempeln, nicht Schweiß einzusetzen, nicht mit dem anderen Team an einem Strang zu ziehen, weil es ist ja viel gemütlicher, wenn man einfach da sitzt und nichts tut und hofft, dass die anderen das machen. Gleichzeitig, das ist die individuelle Sicht, gleichzeitig aus Teamsicht oder kollektiver Sicht besteht der Wert von Kooperation darin, dass wir gemeinsam etwas schaffen können, was wir allein nie im Leben zustande bringen würden. So, jetzt kann man natürlich kurzsichtig den Anreiz haben, dass man sagt, ah ja, okay, da schaue ich lieber auf mich irgendwie und ich bringe mich nicht so ein, dann habe ich einen kleinen Vorteil, habe mehr Zeit, was anders zu tun, vielleicht auch zu intrigieren, um nach oben zu kommen. Also diese Anreize sind ganz klar, dass auch egoistische Menschen natürlich irgendwie Wege finden können, um sich nach oben arbeiten zu können. Erfreulicherweise zeigt aber die Forschung, dass es leichter ist, als kooperativer Mensch nach oben zu kommen, als umgekehrt.
Ja, Sie haben vorhin aber auch schon die Krux des Trittbrettfahrertums beschrieben. Und nun weiß vermutlich jeder, der schon mal ein gemeinsames Projekt in der Schule oder im Studium betrieben hat, dass es solche Trittbrettfahrer gibt, die sich dann zurücklehnen und doch lieber mal die anderen machen lassen, denn die Gesamtzensur, die kriegt er oder sie dann ja auch ab. Also warum scheren die aus der Zusammenarbeit aus? Was ist deren Kalkül? Also gibt es keinen Druck, der auf Sie wirkt?
Doch, das gibt schon. Aber zuerst zum Kalkül. Also das Kalkül ist ja häufig, ich will mein Leben angenehmer machen und mich nicht anstrengen. Und die anderen werden schon arbeiten, denn es geht ja auch um deren Zensuren, um in dem Schulbeispiel zu bleiben, das sie haben. Und da hat man natürlich eigentlich eine recht gute Situation. Dann stellen Sie sich vor, wir beide sind in Teamarbeit zusammengespannt. Irgendwie Sie strengen sich an und ich tue überhaupt nichts. Dann denken Sie, das ist blöd, wenn ich jetzt auch nichts mehr tue, versaue ich ja auch meine eigene Note. Und darum passiert es ganz häufig in Gruppen, dass tatsächlich irgendwie einer einfach nichts tun kann und damit durchkommt. So, jetzt haben Sie gesagt, gibt es da keine Gegenkräfte. Und die sollte es eigentlich geben. Und zwar, die kann es aus verschiedenen Dimensionen geben. Erstens mal sollten Gruppenmitglieder, die sehr viel beitragen, das wären in unserem Beispiel vorhin Sie jetzt, sollten mich zur Seite nehmen und sagen, Matthias, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Schau mal, wir könnten beide gemeinsam noch viel mehr zusammenbringen, wenn du auch mitmachen würdest. Das ist mal praktisch wie so eine soziale Ermahnung tatsächlich. Aber häufig braucht es ja auch sowas wie Leute, die noch übergeordnete Autorität haben. Und jetzt, wenn ich im Schulbeispiel bleiben darf, dann ist es eigentlich aus meiner Sicht die Verantwortung, dass auch zum Beispiel Lehrpersonen da mal hinschauen, ob in den Teams die Leute auch wirklich alle versuchen beizutragen. Nach ihren Möglichkeiten selbstverständlich, aber trotzdem beitragen, das ist wichtig. Und da finde ich, ist es oft die Verantwortung, dass man dann auch mal jemanden natürlich privat zur Seite nimmt und sagt, hör zu, das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass du die anderen da ausnützt und hängen lässt als Trittbrettfahrer, weil die strengen sich auch an, das kannst du also auch machen. Warum solche Ermahnungen so wichtig sind, hat eigentlich zwei Gründe. Erstens, die meisten Menschen, die ermahnt werden und daran erinnert werden, dass die soziale Norm hier Kooperation ist, dass man zusammen und mitarbeitet, verändern ihr Verhalten aufgrund einer solchen Rückmeldung, die man bekommt. Also nicht alle, es gibt auch völlig Leute, die sind wirklich knallhart und die kümmert das überhaupt nicht. Aber der Großteil der Menschen, und bereits im Alter von 3-4 Jahren haben wir das getestet, reagieren darauf positiv und verändern ihr Verhalten. Das ist der erste Aspekt. Aber es gibt auch einen wichtigen zweiten Aspekt. Die Verantwortung als Führungskraft, diese Rückmeldung zu geben, kommt auch daher, weil wenn Sie es nicht tun, dann demotivieren Sie alle Leute, die wirklich was beitragen und die wirklich versuchen, für den Gruppenerfolg sich einzusetzen. Denn wenn ich jahrelang damit durchkomme, um ein Extrembeispiel zu nennen, dass ich nichts für die Gruppe tue und komme sanktionslos davon, dann werden irgendwann auch die fleißigen Leute, wie in unserem Beispiel Sie, dann denken, na gut, aber dann, ehrlich gesagt, muss ich mich auch nicht mehr so anstrengen.
Ja, welche Rolle spielt denn dann Bestrafung in Bezug auf Kooperation? Ist die tatsächlich immer, also was ist jetzt wirksamer, Bestrafung oder Belohnung? Könnte man diesen, der sich da verweigert, nicht auch einfach eine höhere Prämie in Aussicht stellen?
Kann man machen und das wirkt auch kurzfristig, aber langfristig wirkt es nicht so gut wie negative Sanktionen. Wir nennen das in unserem Buch gemeinsam stark Zuckerbrot oder Peitsche und es zeigt sich, dass Zuckerbrot natürlich wirkt, also praktisch Belohnung, Aufmunterung, Schulterklopfen, Mitarbeiter des Monats und so weiter und so fort. Aber es gibt eine starke Asymmetrie zwischen Belohnung und Bestrafung und die ist ganz interessant aus meiner Sicht. Fangen wir mit Belohnung an. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn Sie einmal für ein bestimmtes Verhalten belohnt werden, dann erwarten Sie, dass Sie das in der Zukunft auch werden. Und dann nützt sich diese Belohnung tatsächlich ab. Es gibt ganz spannende Daten, die zeigen, wenn Sie Bonussysteme einführen in Unternehmen, dann steigt die Produktivität kurzfristig an, ist naheliegend, weil die Karotte vor der Nase hängt. Aber nach ein, zwei Jahren ist die Produktivität dort, wo sie davor war, weil die Leute im Grunde in den normalen Arbeitstrott zurückfallen. Das heißt, Sie müssen ständig diese Belohnungen steigern, damit sie dauerhaft auch wirksam sind. Bei Bestrafung, bei, sagen wir einfach, negative Sanktionen, ist es anders. Da haben wir eine asymmetrische Wirkung, weil das Damoklesschwert über einem, wenn klar ist, die Norm ist Kooperation, reicht bereits, dass die Leute kooperativ arbeiten. Und auch da haben wir gezeigt, bereits 3-4-jährige Kinder verstehen das. Also wenn sie durch Trittbrett fahren, die Gefahr sehen, dass sie irgendwie praktisch ein paar Zuckerle oder ein paar Geschenke in einem Experimentalshop verlieren irgendwie, dann wissen die genau, aha, Moment, die Norm ist hier zu kooperieren und miteinander beispielsweise zu teilen in so einfachen Spielen im Kindergarten.
Wäre es dann nicht von vornherein sinnvoller, Gruppenarbeit auf Gruppenarbeiten ganz zu verzichten, sondern auf Wettbewerb zu setzen, um Kooperation quasi zu erzwingen? Oder?
Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Denn erstens mal braucht man Gruppenarbeiten, um das einzuüben, dass man mit anderen zusammenarbeiten kann. Und praktisch unser gesamtes gesellschaftliches Leben hängt davon ab, dass Gruppen funktionieren. Seien das Vereine, seien das Wohltätigkeitsorganisationen, seien das Parteien, seien das Unternehmen. Das heißt, wir müssen Menschen auch befähigen, dass sie lernen, miteinander umzugehen und miteinander sich auszuhelfen und wechselseitig voranzubringen. Hier nur auf Wettbewerb zu setzen, wäre sehr, sehr kurzsichtig und, glaube ich, würde sehr viel Kooperationsgewinne verunmöglichen.
Wettbewerb ist tief verankert in dem Wirtschaftssystem, mit dem wir leben, mit der Marktwirtschaft. Ist die gut für Kooperation?
Ja, natürlich, weil sie, also in Unternehmen. Also nehmen wir mal zwei Unternehmen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eins und ich habe eins und wir haben beide viele Mitarbeiter irgendwie. So, also wie können wir eigentlich erfolgreich sein? Wir wollen zwar besser als der Wettbewerber sein, aber der Erfolg des Unternehmens hängt davon ab, ob ich innerhalb des Unternehmens kooperativ zusammenarbeite, ob ich Ideen entwickle und irgendwie mir nicht so gut bin, auch was beizutragen, weil ich glaube, irgendjemand von meinem Nachbarteam stiehlt mir die Idee und dann haben die praktisch die Lorbeeren davon. Also Unternehmen sind eigentlich nichts anderes, wie die konkurrieren zwar auf Märkten mit anderen, ja, aber innerhalb der Unternehmen sind sie am erfolgreichsten dann, wenn wir an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Das bedeutet, wir haben ein Spannungsfeld zwischen, natürlich brauchen wir Kooperation als Anreizwirkung, aber gleichzeitig können wir nur erfolgreich sein, wenn wir tatsächlich zusammenarbeiten.
Herr Professor Sutter, Sie erforschen Vertrauen und Kooperation seit langem. Hat das Ihr Vertrauen in Ihre Mitmenschen eigentlich eher gestärkt oder erschüttert?
Nein, es hat es nie erschüttert, in keiner Weise. Ich glaube, es hat es auch nicht wirklich gestärkt, weil ich immer ein großes Vertrauen hatte. Lassen Sie mich vielleicht den Satz hinzufügen. Martin Koch und ich leiten seit 25 Jahren Forschungsteams und unser Motto war immer, wir vertrauen unseren Mitarbeitern bedingungslos, bis sie uns erfolgreich das Gegenteil bewiesen haben. Und wir sind wahnsinnig gut damit gefahren. Die Leute sind motiviert, wollen machen, wollen was beitragen, wollen was entwickeln, Ideen. Und wir sind eigentlich nie enttäuscht worden.
Dazu herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Professor Sutter.
Vielen Dank, Frau Martha, für das nette Gespräch.
Zusammenarbeit und Vertrauen, darum ging es im Gespräch mit dem Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik Bonn und Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an den Universitäten Köln und Innsbruck. Und darum geht es auch in einem Buch, das Matthias Sutter gemeinsam mit Martin Kocher verfasst hat. Es heißt Gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen, der Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben. Es ist im Verlag EcoWing erschienen.
Matthai fragt, ein Podcast von RBB24.